Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Sind Investoren zu sorglos? Vor allem in den USA gibt es deutliche Warnsignale. Vor allem der CNN Fear and Greed Index, auf Deutsch Furcht und Gier Index, beunruhigt. Wenn man denn an solche Indikatoren glaubt. Wie gefährlich ist die Lage? Droht eine heftigere Korrektur? Waren die kleinen Turbulenzen in der vergangenen Woche nur ein Vorgeschmack? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, Fear and Greed, bist du gerade eher ängstlich oder eher gierig?
Also ich bin weder noch tatsächlich, aber es ist schon so, dass die Anleger das ganze Jahr schon über sehr kritisch sind und der Markt steigt und steigt und steigt. Also das tut echt weh, wenn man nicht investiert ist und darauf wartet, dass die Korrektur kommen könnte und sie dann nicht kommt. Wir haben gerade auch zuletzt wieder sehr gute Indikatoren aus den Vereinigten Staaten gesehen. Der Arbeitsmarktbericht war recht robust. Es war zum ersten Mal seit über einem Jahr, dass die Erwartungen nicht getroffen worden sind. Es sind auch die letzten Monate ein bisschen nach unten korrigiert worden, aber nichtsdestotrotz ein sehr guter Arbeitsmarktbericht. Die Dienstleistungen, die Stimmung bei den Dienstleistern, muss man richtigerweise sagen, in den USA ist nach wie vor gut und der Häusermarkt läuft auch gut. Also wenn ich mir diese sogenannten Surprise-Indizes angucke, da wird gemessen, wie volkswirtschaftliche Daten gegenüber ihren Erwartungen denn dann auch veröffentlicht werden. Und dieser Index steigt in den USA relativ gut an. Also die Schätzungen der Volkswirte, der Analysten werden hier übertroffen. Die USA berichten besser, also auf einer makroökonomischen Seite besser, als das erwartet worden war. In Europa ist das Gegenteil der Fall. Also da ist dieser Surprise-Index geradezu abgestürzt. Und man sieht seit Anfang, Mitte Juni, dass sich beide Indizes sozusagen gekreuzt haben. Wir haben ja lange darüber geredet, dass die USA als größte Volkswirtschaft der Welt, Leitbörse, in die Rezession kommen könnte. Und jetzt sieht es doch eher so aus, als ob Europa dieses Schicksal erleiden wird. Aber wie gesagt, wir können ja auch noch darüber reden, was wir denn nach vorne hin erwarten. Denn da glaube ich auch, dass es sowohl volkswirtschaftlich wie auch vom Kapitalmarkt in den USA nicht nur rosig aussieht.
Aber kommen wir nochmal zur Börsenpsychologie kurz zurück, zum genannten Index. Warum ist der dann ein Warnsignal und was fließt denn da überhaupt alles rein, womit die Gier und die Angst gemessen wird?
Also dieser Index ist ein Index, der tatsächlich Marktgeschehen misst, also Volatilitäten, Schwankungsbreiten bei den Aktien. Er misst den Unterschied zwischen der Performance von Anleihen und Aktien. Er misst, wie die Anleger am Optionsmarkt, also ob sie sich absichern über Puts oder ob sie sehr gut gestimmt sind über Calls, also Kaufoptionen. All diese Dinge misst er und die werden dann zusammen verrechnet und daraus ergibt sich dieser Fear and Greed Index von CNN. Es gibt andere Indizes, die mehr auf Befragungen gehen oder auf die Stimmung der Investoren. Die sind durchaus auch anders und vorsichtiger im Moment, was die Zahl angeht. Also insofern ist das, glaube ich, eine Momentaufnahme, ist auch eine ganz wichtige, dass der Markt offensichtlich in vielen Indikatoren doch anzeigt, dass da ein gewisser Optimismus eingepreist ist. Und das hilft dann doch immer wieder, finde ich, sich nochmal zu kalibrieren und zu sagen, ob wir denn wirklich so optimistisch sein wollen.
Ja, genau. Gute Frage. Ist es zu viel Optimismus? Sind die Märkte zu euphorisch? Die Frage hast du ja auch in deinen Perspektiven am Morgen gestellt. Was glaubst du?
Ja, ich glaube schon, dass da eine gewisse Sorglosigkeit in einzelnen Fällen im Moment vorhanden ist. Man muss jetzt zwischen der Volkswirtschaft und den Kapitalmärkten unterscheiden. Auf der volkswirtschaftlichen Seite ist natürlich gerade in den USA der Konsument besonders wichtig. Hier gab es gute Zahlen zuletzt, hatten wir vorhin darüber gesprochen, Jessica. Aber Umfragen zeigen zum Beispiel, dass 61% der Konsumenten ihre Ausgaben einschränken wollen, auch vor dem Hintergrund, dass die Studentenkredite in Zukunft wieder bedient werden müssen. Dazu kommt die amerikanische Notenbank, die die Zinsen voraussichtlich weiter anheben wird, zumindest gegen alle Aussagen der amerikanischen Notenbank zuletzt in diese Richtung. Der Markt preist noch einen Zinsschritt ein. Auf der Kapitalmarktseite möchte ich das Augenmerk der Anleger oder Zuhörer auf die Realrenditen werfen, die mit über 1,8%, also Renditen von Staatsanleihen, um die Inflation bereinigt, 1,8% und darüber. Das hatten wir seit 15 Jahren nicht mehr und die stark negativen oder nur sehr kleinen Realrenditen waren eben lange Zeit ein Argument, warum man unbedingt in Aktien investieren müsste. Also da gibt es auch vom Kapitalmarkt her, will ich sagen, verschiedene Signale, die einen zu einer gewissen Vorsicht kommen lassen. Über die Berichtssaison werden wir ja sicherlich gleich auch noch sprechen, die ja jetzt in Bälde starten wird.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben am vergangenen Donnerstag auf einmal wieder ein altes Gespenst an den Märkten gesehen. Die Zinsangst ist zurück. Es könnte doch noch stärker hochgehen als gedacht. Da hat es dann ziemlich, ja, nicht gekracht an den Märkten, aber es gab schon einen deutlichen Rücksetzer. Das war dann Freitag schon irgendwie halb vergessen und Anfang der Woche dann auch. War das ein Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten Wochen blüht?
Ja, das war zunächst mal, glaube ich, die Verarbeitung der Arbeitsmarktdaten, wo man sich nicht so ganz sicher war, ob sie denn jetzt gut oder schlecht sind. Die zweijährigen amerikanischen Staatsrenditen bzw. Staatspapiere bzw. deren Renditen sind dann auf deutlich über 5% gestiegen. Sie sind im Verlauf der Handelssession wieder leicht drunter gefallen, aber der Abstand, also die Inversion der Zinsstrukturkurve ist mit 90 Basispunkten immer noch sehr, sehr hoch. Und ja, wenn die Anleger dann feststellen, dass die Unternehmen doch nicht so schlecht bewertet sind im Durchschnitt, also was einfach die Preise angeht, dass die Realrenditen wieder attraktiv sind, dass die Berichtssaison vielleicht nicht so gut läuft, dann könnte es schon sein, dass wir keinen Crash kriegen, aber dass zumindest mal eine Korrektur nach diesem ja auch sehr, sehr guten Lauf, das muss man ja auch sagen, der letzten Woche, wo beispielsweise der MSCI World immer noch bei knapp 13% im Plus liegt, dass eine solche Korrektur mal einsetzen könnte. Die wiederum sollte man dann aber zum Kaufen nutzen.
Du hast es jetzt schon angesprochen, die Berichtssaison beginnt wieder. Wir werden die Zahlen für das zweite Quartal hören. Die USA sind ja immer ein bisschen früher als wir. Was erwartest du da? Die letzten Zahlen waren ja deutlich besser als erwartet, ziemlich gut angesichts des wirtschaftlichen Umfelds eigentlich.
Ja, absolut. Also lass mich ganz kurz auf beide Regionen eingehen, Europa und die Vereinigten Staaten. Wir haben nämlich die Pre-Earnings-Season, wie es so schön heißt, also in diesen Wochen vor der eigentlichen Berichtssaison, müssen die Unternehmen sagen, wenn die Analysten sehr falsch mit ihren Schätzungen liegen und das nach oben wie nach unten. Also das nennt man dann Pre-Earnings-Season und es sind eben diese Warnings, also Warnungen, dass die Gewinne vielleicht nicht so gut reinkommen oder eben sogar Überraschungen, dass sie noch besser ausfallen könnten als von Analysten erwartet. Und hier sieht man in Europa ein relativ ausgeglichenes Bild. Es sind bisher 20 Unternehmen, die gewarnt haben, dass es schlechter werden könnte. Es sind 17, die gesagt haben, es sollte besser werden. In den Vereinigten Staaten sind es 62 Unternehmen, die gewarnt haben nach unten und 39 nach oben. Wenn man sich dann die Erwartungen anguckt für die Berichtssaison, dann liegen wir im Moment bei -6,4%, was die Gewinne angeht. Damit sind wir ungefähr auch gestartet im April, Mai, als es um die Berichtssaison des ersten Quartals ging.
Das geht immer im Vergleich zum Vorjahresquartal, richtig?
Das ist völlig korrekt. Das geht immer im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und nochmal, da sind wir eben auch bei der letzten Berichtssaison gestartet und sind dann bei plus minus null reingekommen. Mal gucken, ob das jetzt wieder gelingt, vor dem Hintergrund, dass sich die Konjunktur natürlich schon ein Stück weit abgeschwächt hat, dass die Finanzierungsbedingungen schwieriger geworden sind, dass auch die Regulierung beispielsweise bei Banken stärker zuschlägt, die Banken höhere Rückstellungen für Ausfallraten bilden müssen. Aber das wird gerade Ende dieser Woche dann interessant werden, wenn eben die ersten großen Banken ihre Bilanzen und ihre Bücher öffnen.
Auf jeden Fall wird das wieder sehr, sehr spannend und uns gehen die Themen da auf keinen Fall aus. Es gibt immer diese Gefahr, dass es viele negative Überraschungen gibt. Vor allem bei den großen Konzernen sorgt das ja dann für einige Turbulenzen an den Märkten. Wie groß ist die Gefahr im Augenblick?
Na gut, die großen Unternehmen, also die hochmarktkapitalisierten Unternehmen, sind natürlich schon richtig gut gelaufen in diesem Jahr. Wir haben ja da wieder, wie nach Corona, von den Awesome Seven, also den fantastischen Sieben gesprochen, die hier ganz namentlich den Markt nach oben gezogen haben.
Die bekannten Tech-Werte, die großen Konzerne, die wir alle kennen.
Wenn wir eine Sekunde die Augen zumachen, haben wir die alle vor Augen. Die sind es genau. Und der Rest des S&P 500 ist eben mehr oder weniger bei plus minus null geblieben. Und insofern stellt sich natürlich die Frage, laufen die Techs noch weiter oder können diese restlichen Unternehmen jetzt aufholen? Und ich glaube, zumindest mal vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Abschwächung, auch in den Vereinigten Staaten, aber natürlich auch in Europa, dürfte das schwierig werden. Und wie gesagt, deswegen rechne ich auch mit einer Korrektur, die wir in den nächsten Wochen und Monaten erwarten dürfen.
Über dieses Aufholen klein gegen groß sollten wir auch nochmal sprechen in einem separaten Podcast. Letzte Frage, du hast es vorhin ja schon gesagt, man sollte die Korrektur eher fürs Nachkaufen nutzen, Einstiegschancen. Also grundsätzlich bist du schon immer noch der optimistische, der daueroptimistische Rheinländer und würdest sagen, Korrekturen sind Kaufchancen, mehr Chancen als Risiken, mittel- bis langfristig?
Ja, ich glaube, wir haben ein Bild vor uns, wo die Inflation wahrscheinlich etwas länger, etwas höher bleiben wird, auch die Notenbanken energischer, als das am Anfang gedacht worden ist, gegen vorgehen müssen. Nichtsdestotrotz werden ab 2024 in den USA und dann im zweiten Halbjahr oder Anfang 2025 die Zinsen in Europa wieder runtergehen und werden sich auf ein in Anführungsstrichen neutrales Niveau einpendeln. Wir haben natürlich große Investitionen vor uns. Ich erinnere immer wieder an die Modernisierung der Wirtschaft, die Digitalisierung der Wirtschaft, die grüne Transformation. Das mag makroökonomisch nicht so ganz einfach sein, aber mikroökonomisch eröffnet es natürlich vielen Unternehmen Chancen und Möglichkeiten und diese zu nutzen und gerade dann, wenn es mal eine Korrektur gegeben hat, ist, glaube ich, nicht der verkehrte Weg, wenn man systematisch Vermögen aufbauen möchte über Jahre hinaus.
Ich danke dir für diese Einschätzung und ich bin sehr gespannt, wenn es losgeht mit der Berichtssaison, was wir dann erleben werden. Dankeschön.
Danke auch.